Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Klimahysterie ist das Unwort des Jahres. Klimawandel ist allgegenwärtig und viel wird darüber diskutiert, inwieweit die Buschbrände in Australien mit der Erderwärmung zusammenhängen. Im vergangenen Sommer habe ich mit Förster Markus Wunsch über den Zustand der deutschen Wälder gesprochen.
Unser Waldboden ist momentan sehr, sehr geschädigt. Ein ganz einfaches Beispiel: Wir nehmen einen Fichtenzapfen und legen den auf einen Waldboden. Normalerweise wäre der in etwa 2 Jahren gar nicht mehr sichtbar. Er wäre komplett in den Boden aufgegangen. Jetzt ist es so, dass dieser Fichtenzapfen bei einer solchen Trockenheit komplett unverändert über die nächsten Jahre einfach so liegen bleibt. Wie mumifiziert.
Wie sich der Wald auf den Klimawandel vorbereiten kann, das ist das Anliegen von Jörg Kleinschmidt. Er leitet die Abteilung Wald-Naturschutz bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Das ist in Freiburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Welti.
Sie wollen herausfinden, welche genetischen Varianten von Bäumen sich besser auf mehr Hitze und mehr Trockenheit einstellen können. Was sind die Ergebnisse bislang?
Ja, die Forschung steckt da noch am Anfang, denn wir haben ja das Problem, dass wir tatsächlich nur das draußen beobachten können. Und diese Phänomene der extrem trockenen Sommer sind ja erst 2003 und jetzt auch in den letzten 2 Jahren gewesen. Es gibt aber einzelne Bäume, die in den Beständen sehr viel vitaler und wüchsiger sind. Und das sind auch die Kandidaten, die wir nehmen, wenn wir den Wald oder das Züchtungspotenzial für die Zukunft suchen.
Welche Bäume sind das denn?
Das sind verschiedene Arten. Also letztendlich arbeiten wir mit den ganzen heimischen Arten, aber auch mit eingeführten Arten. Und bei denen suchen wir eben sogenannte Zukunftsbäume, die unter den jeweiligen Standortsbedingungen vital sind, aber auch wüchsig sind.
Vital und wüchsig, das ist das Kriterium?
Das sind die Kriterien, die man draußen erstmal auch direkt ansprechen kann. Aber man kann das natürlich weiter untersuchen, dass man guckt, sind Bäume nach Trockenjahren, erholen sie sich von dem Stress. Da kann man dann zum Beispiel über Jahrringanalysen gehen oder man kann auch physiologische Parameter und genetische Parameter nehmen, soweit man denn schon einzelne Genbereiche identifiziert hat, die etwas mit Vitalität und Stresstoleranz zu tun haben.
Wenn die Forschung erst am Anfang steht, so wie Sie sagen, kommen dann die Erkenntnisse noch rechtzeitig?
Die Forstgenetik hat schon lange Herkunftsversuche gemacht. Das sind Versuche, wo man Material aus dem ganzen natürlichen Verbreitungsgebiet einer Art nimmt und eben hier bei uns in Deutschland in Versuchsanbauten systematisch anbaut. Und da sieht man zum einen, dass man eben nicht Material beliebig weit transportieren kann, aber wir haben schon Kenntnisse, dass eben Bäume aus bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei der Tanne, sei es aus dem Karpatenbogen, also Richtung Rumänien, oder eben auch den Eichen, die ja auch in Frankreich vorkommen, also unter trockeneren Klimaten, dass die durchaus hier sehr wüchsig sind und teilweise eben auch den heimischen genetischen Varianten überlegen sind.
Hat man schon eine Vorstellung davon, wie teuer ein solcher Umbau des Waldes sein kann, an dem ja auch bekanntlich das deutsche Herz hängt?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen, aber was man natürlich sagen kann, ist, es geht ja nicht darum, den Wald jetzt nur komplett umzubauen, sondern wir arbeiten zum einen ja ganz viel mit Naturverjüngung. Das heißt also auch die vitalen Varianten, die draußen bei uns in den Beständen stehen, die produzieren ja auch Saatgut und Samen und daraus entsteht zu großen Teilen eben die nächste Waldgeneration. Aber wir müssen eben in Teilen auch da, wo jetzt Bestände flächig zum Beispiel in den Trockensommern ausgefallen sind, wo man hin zu standortgerechten gemischten Beständen umbauen will, da muss man pflanzen. Und dafür stellt ja auch die Bundesregierung und die Länder Geld durchaus zur Verfügung.
Der Wald ist ja nicht nur Kulturgut, sondern er stellt auch einen Geldwert. Da ist Deutschland an dieser Stelle bereit, auch Vorbehalte gegenüber Technik über Bord zu werfen, vor allen Dingen Vorbehalte gegenüber Gentechnik?
Soweit mir bekannt ist, das weiterhin gesellschaftlicher Konsens und das ist auch nicht der Ansatz, den wir mit Züchtung verfolgen. Es geht da nicht um Gentechnik, sondern es geht um die natürliche Selektion, also die Auswahl von Varianten. Denn das ist ja das große Potenzial, das wir bei Waldbäumen haben. Anders als in der Landwirtschaft haben wir es mit bisher züchterisch nicht beeinflussten Arten zu tun. Und gerade diese Vielfalt, die genetische Vielfalt, das ist unser großes auch als Risikovorsorge. Denn beim Klimawandel wissen wir zwar ja eine Tendenz, aber wo genau es hingeht, das ist heutzutage ja auch letztendlich nur zu modellieren.
Woraus besteht der Instrumentenkasten, der Ihnen ansonsten zur Verfügung steht? Welche alternativen Möglichkeiten gibt es noch, dem Wald unter die Äste zu greifen?
Zum Ersten geht es natürlich um die Baumartenwahl, also eine Risikostreuung. Man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Und dann geht es eben innerhalb der Baumarten um die genetische Vielfalt. Das heißt also, wir suchen zum einen Varianten, die auch zukunftsfähig, anpassungsfähig sind. Und wir wollen aber gleichzeitig eben auch sowohl die Produktivität und auch die Ökosystemstabilität erhalten. Und natürlich kann dann auch der Forstmann durch die Art der Bestandesbehandlung, also wie der Wald gemanagt wird, durch den Dichtstand der Bäume, kann er auch dazu beitragen, die Bestände für Klimawandel und speziell auch Trockenstress fit zu machen.
Gehen Sie noch gerne in den Wald oder macht Ihnen der Wald mehr und mehr Sorge?
Auf jeden Fall gehe ich gerne in den Wald. Das ist ein faszinierender Ort. Da gibt es viel zu entdecken. Und man muss ja auch sagen, gerade die große Verbreitung der Arten, dass es eben Buchen bis nach Griechenland in den mediterranen Raum gibt, dass unsere Arten so eine riesige Verbreitung haben, das lässt mich doch durchaus optimistisch in die Zukunft sehen, dass wir eben auch in Zukunft sowohl produktive, aber als auch eben vor allem tolle Wälder haben, die faszinierend sind mit ihrer Artenvielfalt.
Der Wald ist ja schon mehrfach in der öffentlichen Meinung zum Tode verurteilt worden. Wo sehen Sie den Wald in 30 oder 50 Jahren? Sie haben gerade schon gesagt, Sie gucken eigentlich doch ganz optimistisch in die Zukunft.
Ja, wir müssen uns als Gesellschaft klar sein, welche Funktionen der Wald für uns erfüllen soll. Von Erholungsraum über den Schutzfunktionen bis hin zum wertvollen Rohstoff Holz. Und wir müssen in Teilen Prioritäten setzen, auf den einzelnen Waldfläche zu sagen, was soll hier Vorrang haben. Und dafür braucht es Anerkennung, dafür braucht es Ressourcen, gerade wenn es eben um Waldumbau geht, wenn es um Schutz von wertvollen Waldbereichen geht. Und dann, wenn die Gesellschaft dieses akzeptiert und dann, glaube ich, sind wir auch gut aufgestellt und haben letztendlich eben in Mitteleuropa doch noch sehr günstige Bedingungen im Vergleich zu anderen Bereichen der Erde.
Die Zukunft des Waldes, dazu Jörg Kleinschmidt von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.